Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem, was Jenny eben sagte. Mir hilft, und ich weiß genau, was du meinst, ja, mir hilft dabei immer noch ein Symbol. Also wenn ich irgendwas loswerden will, dann schmeiße ich was in den Wald, verbrenne etwas, weil ich bin, also das ist jetzt für die ganzen Kognitiven, die Emos brauchen das nicht, die machen das, sagen das und es ist gut. Aber wenn du, wie ich, eher so ein bisschen der kognitive Typ bist, ich brauche das, ich muss dieses Ding in den Wald fliegen sehen und mich daran erinnern, da flogen 5 Fichtenzapfen. Das ist wirklich weg. Ja, also nur zur Ergänzung. So, Apostelgeschichte, Kapitel 23. Wir sind immer noch in Jerusalem und wir sind immer noch bei Paulus. Paulus, der wegen eines Mordkomplotts gefangen genommen wurde und wo sich der zuständige Oberste jetzt entschließt, weil dieser Mordkomplott eben immer noch im Raum steht, ihn wegbringen zu lassen. Apostelgeschichte 23, also für alle, die das erste Mal da sind, das ist jetzt die 65. Predigt zur Apostelgeschichte. Ihr habt 64 verpasst, aber ihr könnt die alle nachhören. So, Apostelgeschichte 23, Abvers 23, da heißt es: Und als er 2 von den Hauptleuten herbeigerufen hatte, das ist dieser römische Oberste, der halt Paulus wegschaffen möchte, sprach er: Macht 200 Soldaten bereit, damit sie bis Caesarea ziehen, und 70 Reiter und 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht an. Und sie sollten Tiere bereithalten, dass sie Paulus darauf setzen und sicher zum Statthalter Felix hinbringen konnten. Claudius Lysias, so heißt der Oberste, möchte seinen Gefangenen loswerden, möchte ihn von Jerusalem nach Caesarea überstellen und keine Ahnung, warum der 470 Leute da mitgibt. Ich gehe mal davon aus, er möchte halt auf Nummer sicher gehen, dass diesem römischen Bürger tatsächlich nichts geschieht. Und deswegen müssen sich alle ab 21 Uhr bereithalten. Und in dieser Zeit schreibt der gute Claudius Lysias noch einen Brief an seinen Chef. Den lese ich euch mal vor. Apostelgeschichte 23, Abvers 25. Und er schrieb einen Brief folgenden Inhalts: Claudius Lysias, dem hochedlen Statthalter Felix, seinen Gruß. Diesen Mann, er meint hier Paulus, diesen Mann, der von den Juden ergriffen wurde und nahe daran war, von ihnen umgebracht zu werden, habe ich ihnen, indem ich mit den Truppen einschritt, entrissen, da ich erfuhr, dass er ein Römer sei. Da ich aber die Ursache wissen wollte, weshalb sie ihn anklagten, führte ich ihn in ihren Hohen Rat hinab. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt war, dass aber keine Anklage gegen ihn vorlag, die des Todes oder der Fesseln wert wäre. Da mir aber ein Anschlag hinterbracht wurde, der gegen den Mann im Werk sei, habe ich ihn sofort zu dir gesandt und auch den Klägern befohlen, vor dir zu sagen, was gegen ihn vorliegt. Also soweit das Begleitschreiben zu diesem Gefangenentransport. Und wenn ich diesen Text jetzt mit meinen Enkeln lesen würde, dann würde ich fragen, wer findet den Fehler? Warum? Weil das, was wir hier lesen, ist nur fast die Wahrheit. Also nicht so ganz. Claudius Lysias präsentiert sich gegenüber seinem Chef nämlich als der große Retter. Und das, was er selber falsch gemacht hat, das fällt alles so ein bisschen unter den Tisch. Hier, Vers 27. Diesen Mann, der von den Juden ergriffen wurde und nahe daran war, von ihnen umgebracht zu werden, habe ich ihnen, indem ich mit den Truppen einschritt, entrissen. Und warum? Da ich erfuhr, dass er ein Römer sei. Fast, möchte ich sagen. Ja. Also ja, es gab einen Tumult. Und ja, Claudius Lysias schreitet auch ein, das stimmt. Aber eben nicht, weil er gehört hatte, dass hier ein römischer Bürger von einem jüdischen Mob gerade gelyncht werden sollte, sondern er schreitet einfach nur so ein, weil er halt der Oberste ist und weil er in Jerusalem für Recht und Ordnung verantwortlich war. Und das mit dem römischen Bürger, das erfährt er erst deutlich später. Und zwar nachdem er diesen römischen Bürger schon mal rechtswidrig für die Geißelung hatte vorbereiten lassen. Hier lesen wir davon nichts. Ja? Vor seinem Chef ist Claudius Lysias einfach der strahlende Held. Und es geht genauso schön gefärbt weiter. Vers 28 haben wir gelesen. Da ich aber die Ursache wissen wollte, weshalb sie ihn anklagten, führte ich ihn in ihren hohen Rat hinab. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt war, dass aber keine Anklage gegen ihn vorlag, die des Todes oder der Fesseln wert wäre. Ja, irgendwie so war es schon, ja. Er hat ihn tatsächlich in den Hohen Rat geführt. Was wir nicht lesen ist, dass diese ganze Aktion inhaltlich nicht sonderlich aufschlussreich war. Was wir auch nicht lesen ist, dass die Aktion prompt zu einem neuen Tumult führt, ja, der ihn zwingt, mit den eigenen Soldaten Paulus gleich nochmal retten zu lassen. Das fällt alles unter den Tisch. Warum macht er das? Naja, ich würde mal sagen, er will halt vor seinem Chef gut dastehen. Ja? Und dann endet diese Überführung, wir schauen sie uns noch an, Apostelgeschichte 23, die letzten drei Verse, 31 bis 33. Die Soldaten nun nahmen, wie ihnen befohlen war, den Paulus und führten ihn bei Nacht nach Antipatris. Antipatris liegt so auf halber Strecke zwischen Jerusalem und Caesarea ungefähr. Am folgenden Tag aber ließen sie die Reiter mit ihm fortziehen und kehrten nach dem Lager zurück. Und als diese nach Caesarea gekommen waren, übergaben sie dem Statthalter den Brief und führten ihm auch den Paulus vor. Und damit findet die reine Überführung, der Verwaltungsakt, der findet an der Stelle sein Ende. Ja, erst mit allen Soldaten, alle 470 bis Antipatris und dann die einen gehen wieder nach Hause und die Reiterei zieht bis zur Mittelmeerküste nach Caesarea weiter. Und dann wird der Gefangene plus der Brief dem Statthalter Felix übergeben. Bis dahin unser Text. Frage, was machen wir damit? Das scheint ja nicht so recht ein Text zu sein, der mit uns persönlich irgendetwas zu tun hat. Und doch denke ich, da gibt es ein Thema, mit dem wir uns vielleicht doch oder mehr von uns, wir werden das sehen im Lauf der Predigt und im Lauf dessen, was noch kommt, vielleicht gibt es da etwas, womit wir uns doch mehr identifizieren können, als uns das manchmal lieb ist. Denken wir noch mal kurz über diesen Brief nach. Warum schreibt Claudius Lysias den Brief genauso, wie er ihn schreibt? Und die Antwort ist ganz einfach. Ich glaube, das würde jetzt auch keiner daneben tippen. Es geht ihm um seine Karriere. Er schreibt den Brief so, dass er selber gut dasteht. Und deshalb lässt er dieses ganze Unwissende, diese Fehleinschätzung, das lässt er unter den Tisch fallen. Also worum geht es ihm nicht? Es geht ihm nicht um Wahrheit. Worum geht es ihm? Es geht ihm um Imagepflege. Ja, und er benutzt jetzt diese Sache mit diesem komischen römischen Bürger, Paulus aus Tarsus, ja, die benutzt er jetzt einfach, um selber seine Karriere voranzutreiben. Und deswegen würde ich das Thema für unsere Predigt jetzt, wenn es um die Anwendung des Textes geht, ich würde das Thema gerne rüberziehen auf Ehre. Ich möchte mit euch über Ehre reden oder genau genommen über die Frage, wessen Ehre suche ich eigentlich mit meinem Leben? Ist das die Ehre bei Gott oder ist das die Ehre von Menschen? Also vor wem will ich eigentlich gut dastehen? Vor Gott oder vor den Menschen, mit denen ich halt so tagtäglich zu tun habe? Schule, Nachbarschaft, Arbeitsstelle, Kita, ja, wo auch immer. Um wen geht es mir da eigentlich? Der gute Claudius Lysias hat seine Entscheidung getroffen, aber die ist halt nicht gut. Und deswegen, an dem dürfen wir uns kein Vorbild nehmen. Ich möchte mit euch reden über das Thema Ehre vor Menschen. Und ich steige mit einem Beispiel ein, das ist so offensichtlich klar und vielleicht in jeder Kinderbibel irgendwie auch drin. 1. Samuel, Kapitel 15, da geht es um den König Saul. Der König Saul führt Krieg gegen die Amalekiter. Der Auftrag, den er bekommt, der klingt nicht nett, Ausrottung. Und ich will da jetzt auch nicht viel drüber reden, warum die Amalekiter, nachdem sie 400-500 Jahre keine Buße getan haben, hier an der Stelle jetzt ausgerottet werden, bis hin zum letzten Esel und bis hin zum letzten Schaf. Es geht mir um Saul. Es geht mir darum, wie der König Saul mit diesem Auftrag umgeht. 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 9. Also wir wissen, Saul hat den Auftrag, alles auszurotten. Und dann heißt es hier, dass er es nicht tut. Okay? Aber Saul und das Volk verschonten Agag, das ist der König, und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war, daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Alles Vieh aber, das verachtet und schwächlich war, daran vollstreckten sie den Bann. Das war jetzt nicht ganz das, was Gott wollte, okay? Frage, warum tut Saul das? Also warum verschont er den König und die besten Viecher? Naja, die Frage ist ziemlich interessant. Die Frage ist interessant, weil die Tatsache, dass er das tut, kostet ihn sein Königtum. Also er tut nicht, was Gott sagt, und Gott nimmt ihm das Königtum weg. Nach dem Krieg kommt der Prophet Samuel zu Saul und stellt ihn jetzt zur Rede. Das lese ich euch mal vor. 1. Samuel 15, 20 bis 23. Und Saul antwortete Samuel, der wurde gerade zur Rede gestellt: Ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Ich habe den König von Amalek hergebracht und an Amalek den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Klingt ja nett, oder? Ja, also ich habe schon irgendwie gemacht, was Gott wollte. Also so irgendwie. Ja, wir haben nicht alles umgebracht, da sind ein paar Viecher übrig geblieben, aber eigentlich sind es ja nur die Besten. Und die sind ja auch nur dazu da, damit wir sie Gott opfern. Also nicht, dass Gott das haben wollte, aber das ist zumindest die Erklärung. Samuel aber sprach: Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit, also nicht tun, was Gott sagt. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Und das passt gut heute in diesen Gottesdienst, oder? Was ist das Wichtigste für Älteste? Genau, es steht hier: Verwerft nicht das Wort Gottes. Bleibt da dran. Traut euch das. Dann wird Gott zu eurem Dienst stehen. Hier ist jemand, der das nicht tut. Warum tut er das nicht? Wir wollten das Beste, wir wollten die besten Tiere Gott opfern. Und wir müssen uns das gut merken. Egal wie gut unsere Erklärungen klingen, wenn wir ungehorsam oder widerspenstig sind, egal wie gut sie klingen, Gott will sie nicht hören. Gott wird uns für unsere Widerspenstigkeit, für unser Widerstreben, er wird uns zur Rechenschaft ziehen. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir uns dran halten. Und jetzt wird es ganz spannend. Eben noch dieses: Ja, wir wollten das doch, wir haben es nur aufgehoben, um es zu opfern. Jetzt schauen wir mal dahinter, was eigentlich Sache ist. Hier, 1. Samuel 15, Vers 24. Saul sagte zu Samuel: Ich habe gesündigt. Stimmt, Saul. Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Merkt ihr, was wirklich Sache ist? Der König bekommt den Auftrag Ausrottung, macht es irgendwie halbherzig. Der Prophet kommt und sagt, was machst du da? Dann kommt eine super geistliche Erklärung. Aber alles heiße Luft, was steckt dahinter? Dahinter steckt einfach ein bisschen Menschenfurcht. Das ist alles. In Wahrheit, die Wahrheit hinter der Ausrede lautet, ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Manchmal ist es so simpel. Wir tun nicht, weil wir uns fürchten. Aber nicht vor Gott, sondern vor Menschen. Es ist so simpel oft. So simpel. Und so heißt es in den Sprüchen, das wäre mein Lernvers für diesen Sonntag. Also für alle die, die sagen, ich lerne jede Woche einen Bibelvers. Der ist cool, den sollte man können. Der ist wirklich nice. Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht. Das heißt, wenn ich vor Menschen mehr Angst habe als vor Gott, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Wir müssen uns das gut merken. Wir können nicht Gott gefallen und den Menschen. Es geht nicht. Wir können es nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns überlegen, für wen wollen wir leben und dass diese Entscheidung, wenn wir morgens wach werden, dass sie noch gilt. Dass wir uns jeden Morgen überlegen, für wen will ich leben. Und dass die Entscheidung lautet, ich möchte in dieser Dunkelheit, in der Dunkelheit dieser Welt, ich möchte für Gott leuchten. Wenn wir anfangen, die Ehre bei Menschen zu suchen, dann ist das Gift für den Glauben. Ich habe euch mal zwei Stellen von dem Herrn Jesus mitgebracht, wo er das seinen Gegnern sagt. Wie gefährlich es ist, mehr auf das zu schauen, was Menschen von uns denken, als auf Gott. Johannes 5, Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Es geht nicht. Du kannst nicht glauben, wenn Gott und das, was er über dich denkt, in deinem Leben nicht das Wichtigste ist. Es geht nicht. Johannes 12, Vers 42 und 43. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht. Das sind Leute, die glauben, aber sie geben es nicht zu. Wenn du sie fragst, glaubst du auch? Nee, tue ich nicht. Ja, warum? Warum geben die das nicht zu? Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Liebe bei Gott. Das ist ihr Problem. Ich liebe das, was Menschen über mich denken, ist mir wichtiger als das, was Gott über mich denkt. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn da eine Ernsthaftigkeit dahinter sein soll, dann müssen wir tatsächlich damit aufhören. Müssen damit aufhören, Menschen gefallen zu wollen. Menschenfurcht stellt eine Falle. Da kommst du nicht wieder raus am Ende. Menschenfurcht verhindert, Menschenfurcht behindert Glauben und Leben mit Jesus. Und deswegen, wer mit Gott leben will, der muss sich vor Menschenfurcht in Acht nehmen. Galater 1, Vers 10, Paulus fragt, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Da hat er vorher ein kritisches Thema angesprochen und er fragt jetzt, warum glaubt ihr, dass ich das jetzt hier schreibe? Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Merkt ihr, wir müssen uns entscheiden an der Stelle. Wem will ich gefallen? Und wenn du sagst, ich bin Christ, wenn du sagst, ich finde meine Identität in Christus, dann musst du an der Stelle aufhören, damit Menschen gefallen zu wollen. Dann geht das nicht mehr. Vor allem, wenn unsere Menschenfurcht so wie bei Saul uns dahin bringt, dass wir dann Gottes Gebote missachten und übertreten. Ich hoffe, dass uns das klar ist. Wir wollen Gott gefallen und eben gerade nicht den Menschen. Vielleicht noch eine Stelle, um das aus dem Neuen Testament zu zeigen, die ich großartig finde, wo Paulus diesen Aspekt, und das schreibt er natürlich im Blick auf sich, im Blick auf sein Apostelamt, aber das gilt für jeden Einzelnen von uns. Da heißt es in 1. Thessalonicher 2, Vers 4, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, jetzt haben wir es wieder, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Gott ist der, der dein Herz daraufhin prüft, ob du es ernst meinst. Und Paulus sagt, ich weiß das. Und deshalb reden wir so, dass wenn Gott sich unser Herz anschaut, er sagen kann, tschakka, ja, mein Mann, meine Frau, tschakka, mit dem und mit der kann ich was anfangen. Vers 5. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Bah, wir suchen nicht die Ehre von Menschen. Wir brauchen nicht den Applaus und wir brauchen nicht die Anerkennung der Menschen. Dafür leben wir nicht. Und ich möchte das auch sagen, wir haben aber auch kein Problem damit. Okay, wenn wir Erfolg haben und wenn ausnahmsweise alle uns mögen, nehmen wir auch mit. Der Punkt ist nur, dass wir für den Erfolg und für den Applaus, dafür, dass Menschen uns wohlgesonnen sind, uns respektieren, dafür opfern wir eben nicht, wie Claudius Lysias, wir opfern nicht die Wahrheit. Soweit die Theorie. Ich mache mal Folgendes. Ich mache mit euch ein kleines Spiel. Ich stelle euch mal drei kleine Szenarien vor, okay? Völlig hypothetisch. Ich habe niemanden im Blick. Ich habe mir die von ChatGPT erstellen lassen, damit es wirklich völlig neutral ist. Drei Szenarien, wie sie vorkommen könnten. Erstens, ein christlicher Abteilungsleiter soll einen Nachhaltigkeitsbericht unterschreiben. Die Zahlen stimmen, aber sie täuschen ein besseres Bild vor, als es in Wirklichkeit ist. Die Firma will gut dastehen. Und wer mitmacht, hat Karrierechancen. Der Leiter spürt, wenn er ehrlich ist, wird es nicht gut ankommen. Er steht in einem inneren Konflikt. Hält er an Gottes Wahrheit fest, auch wenn ihn das vielleicht die Beförderung kostet? Szenario 2. Eine christliche Lehrerin wird von ihrem Kollegium auf ihre Meinung zu Genderfragen angesprochen. Ja, für sie gibt es Mann und Frau. Sie merkt aber, wenn sie das offen sagt, dann wird sie vielleicht anecken. Dann gilt sie vielleicht als intolerant, als rückständig. Und sie spürt innerlich den Druck. Soll ich zu meinen biblischen Überzeugungen stehen? Oder soll ich lieber um den heißen Brei herumreden und nichts sagen? Ein drittes Szenario. Ein christlicher Jugendlicher ist Teil einer Sportmannschaft. In der WhatsApp-Gruppe werden regelmäßig anzügliche Videos, Witze und Sprüche geteilt. Er fühlt sich unwohl damit, aber er sagt nichts. Stattdessen liked er mit, um nicht als Außenseiter dazustehen. Er weiß, wenn er sich klar positioniert, verliert er den Anschluss an die Gruppe. Sein Gewissen verurteilt ihn für das, was er tut, aber er möchte dazugehören. Und in ihm steht diese Frage, wie weit passe ich mich an, um dabei zu sein? Drei ganz simple Szenarien. Ein Abteilungsleiter, eine Lehrerin, jemand, der Sport macht. Und jetzt für euch die Frage. Und wenn ich die Frage gestellt habe, möchte ich, dass die, die sich trauen, sich melden. Nicht, damit ihr euch outet, sondern damit ihr euch umblicken könnt, um zu sehen, wie viele Leute es gibt, denen es genauso geht. Okay? Die Frage lautet, gab es in den letzten paar Wochen eine Situation, wo du nicht wirklich ehrlich warst, weil du gut dastehen wolltest, wo du dich angepasst hast, obwohl dir innen drin dein Glaube eigentlich etwas anderes gesagt hat? Gab es so eine Situation in deinem Leben? Und wie gesagt, ihr dürft euch jetzt, wenn ich sage, melden. Es geht nicht darum, dass ihr dann als die Dödel dasteht. Ja? Es geht darum, dass ihr euch umblickt und feststellt, da gibt es noch mehr, die sich an der Stelle manchmal schwer tun und manchmal weniger sagen und weniger zeugnishaft leben, als es ihnen eigentlich möglich ist. Also, nur die letzten paar Wochen. Wer gehört alles in meine Gruppe? Und nochmal, schaut euch um. Es geht mir nur um einen Punkt. Du bist mit diesem Thema nicht allein. Das ist der Punkt. Du bist nicht allein. Du darfst ehrlich sagen, das gehört ein Stück weit dazu. Und ich möchte von den, wo sind die Ältesten? Wer ist jetzt Jungältester das erste Mal dabei? Ich weiß deinen Namen gerade nicht. Hans? Hans, laut von hinten einmal für die Gruppe beten, bitte. Amen. So, worum geht es mir heute? Mir geht es darum, wir starten mit Claudius Lysias und seinem, sagen wir mal, geschönten Brief an den Statthalter Felix. Da ist einer, der die Vergangenheit umschreibt, um selber in einem guten Licht dazustehen. Dann haben wir uns Saul angeschaut, weil der aus dem gleichen Grund sein Königtum verliert. Er hat Angst vor Menschen. Und vergeht sich an Gott. Dann haben wir ins Zentrum einen Vers gestellt, das war Sprüche 29, 25. Den dürft ihr auswendig lernen. Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Wie gesagt, ich meine das ernst, schreibt ihn wenigstens auf, hängt ihn euch irgendwo hin, um im Lauf der nächsten Woche noch ein bisschen drüber nachzudenken. Nachzudenken, warum? Weil Jesus und weil Paulus darauf bestehen, dass ein solches Verhalten den Glauben kaputt macht. Weil sie darauf bestehen, dass wir nicht Christus nachfolgen können und seine Jünger sein können, wenn es uns eigentlich noch darum geht, Menschen zu beeindrucken und das Wohlwollen und den Respekt von Menschen zu bekommen. Und so habe ich euch zum Schluss 7 Reflexionsfragen mitgebracht. Und ich möchte sie euch vorstellen, Fragen, die ihr mitnehmen könnt in den Hauskreis, mitnehmen könnt in euer Gebetsleben, mitnehmen könnt einfach in eure persönliche Reflexion, wenn ihr vor Gott steht. Die Fragen lauten, wen will ich in meinem Leben beeindrucken? Gott oder Menschen? Welche Wahrheit verschweige ich, weil ich Angst vor Ablehnung habe? Wo rede oder handle ich anders, als ich glaube, um dazu zu gehören? Bin ich wirklich bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen, um Christus treu zu bleiben? Wo suche ich Anerkennung, statt im Verborgenen treu zu sein? Handle ich aus Überzeugung? Oder weil ich gut dastehen will? Was motiviert mich so im Innersten, so zu leben, wie ich lebe? Und der letzte Punkt, wenn nur Gottes Urteil zählt, was müsste sich in meinem Leben dann ändern? So, und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, Jürgen, ganz ehrlich, ich habe mich vielleicht nicht mal getraut zu melden, aber wenn ich das in Ruhe durchdenke, da ist Luft nach oben. da ist vielleicht auch manchmal ein bisschen was wie bei Claudius Lysias auf der Strecke geblieben in meinem Leben. Wenn du jetzt hier sitzt und so ein bisschen gedätscht bist, dann lass mich noch einen letzten Punkt sagen, der wichtig ist. Gott ist ein Gott, der gerne vergibt. Du darfst ihm aufrichtig bekennen, was in deinem Leben nicht oder noch nicht läuft. Er hat überhaupt kein Problem damit. Überhaupt kein Problem. Das Einzige, was Gott nicht mag, ist diese Versteckeritis, ja? Wenn man Dinge nicht bekennt. Damit, das mag er nicht. Gott ist ein Gott, der gerne vergibt, der uns täglich aufrichtet, der uns täglich durch seinen Geist neu bevollmächtigen möchte, seine Zeugen zu sein. Dazu bist du berufen und dazu will Gott dich gebrauchen. Und deswegen machen wir jetzt drei Dinge. Erstens, ich verabschiede mich von allen Zuhörern im Livestream. Ihr seid herzlich eingeladen, nächste Woche wieder reinzuschauen. Zweitens, wir singen ein Lied und die Band darf auf die Bühne kommen. Und drittens, wenn das Lied vorbei ist, haben wir einen Moment der Besinnung. Hier vorne stehen kleine Tische mit Teelichtern, da drüben auch, und dazu dann ein Feuerzeug. Wenn du sagst, ich möchte symbolisch neu mich auf Gott ausrichten, ich möchte neu ein Zeugnis setzen dafür, dass mein Licht frisch in diese Welt hineinscheinen soll. Wenn du sagst, ich möchte neu die Dunkelheit mit meiner Wahrheit erhellen, dann traue dich nach vorne zu kommen. Geh an einen dieser Tische nach dem Lied. Ja, es geht noch ein bisschen weiter, so mit sphärischen Klängen, das werdet ihr mitkriegen. Ja? Und dann ist genau der Punkt, wo du nach vorne gehst und sagst, ich möchte das jetzt vor Gott festmachen, symbolisch. Ich zünde so eine Kerze an und ich bringe damit vor der himmlischen Welt und vor mir selber und vor den Geschwistern zum Ausdruck, ich möchte so eine Kerze sein. Ich möchte, dass mich nichts davon abhält, für Gott Zeugnis zu geben. Amen.